Jesaja 23, Ausspruch über Tyrus. Wir sind jetzt hier durch diese ganzen Kapitel hindurchgegangen, wo verschiedene Aussprüche gesammelt sind von Jesaja über die verschiedenen Länder und Völker um Israel herum, aber teilweise dann auch wieder auf Israel selbst bezogen. Hier kommen wir jetzt zu dem letzten Ausspruch über eine dieser Völker. Es geht um Tyrus, das ist eine Stadt direkt am Mittelmeer. Ich hatte eigentlich eine Karte vorbereitet, die habe ich aber vergessen abzugeben da vorne. Ihr seht aber ja die ganze Zeit Nachrichten und deswegen seht ihr auch die ganze Zeit den Libanon und Israel. Und Tyrus ist tatsächlich eine der Städte am Mittelmeer, die am südlichsten ist im Libanon, kurz bevor Israel anfängt. Dort liegt die Stadt Tyrus direkt am Meer, sogar teilweise auf einer Insel gelegen, die dann, als Alexander der Große 300 noch was vor Christus diese Stadt eingenommen hat, er hat es tatsächlich geschafft, diese Stadt einzunehmen, nachdem schon über Jahrhunderte lang immer irgendwelche kriegerischen Mächte versucht haben, diese Stadt einzunehmen, es nie geschafft haben, weil die so weil die halt auf einer Insel gelegen ist und es einfach schwer ist, eine Stadt auf einer Insel zu belagern und auch zu erobern. Und er hat es dann geschafft, dadurch, dass er einen Damm gebaut hat. Seitdem ist die Stadt Tyrus auch nicht mehr auf einer Insel, sondern nur noch auf einer Halbinsel. Und das kannst du auf den Satellitenbildern auch sehen, wenn du dir das anguckst. Tyrus. Tyrus ist eine Stadt der Phönizier. Vielleicht habt ihr es mal aus dem Geschichtsunterricht noch so irgendwo ganz weit hinten, die ein oder andere. Die Phönizier waren ein großes Seevolk. Sie beherrschten das Mittelmeer über Jahrhunderte hinweg mit ihrer wahnsinnig ausgefeilten Technik der Schifffahrt. Sowohl kriegerisch als auch als Händler waren sie berühmt und bekannt. Und Tyrus war also eine unheimlich reiche Handelsstadt. Und es gab dann noch eine andere Stadt, etwas weiter im Norden, Sidon. Und die beiden Städte, es waren noch mehr Städte, die so verbunden waren miteinander, die aber alle so ihre eigenen Stadtkönigreiche bildeten. Und die Phönizier haben sich über den ganzen Mittelmeerraum verteilt. Zum Beispiel Karthago ist euch vielleicht ein Begriff, wie gesagt, aus dem Geschichtsunterricht. Das waren die Phönizier, die diese Stadt gegründet haben und von dort aus ja den Römern tatsächlich lange Zeit auch Paroli geboten haben. Ihr kennt Hannibal, der dann mit Elefanten über die Alpen geritten ist vielleicht irgendwie. Letzten Endes haben die Römer aber sich durchgesetzt. Aber die Karthager sind im Grunde Phönizier, die von der Küste, der nördlichen Mittelmeerküste dort im Libanon über die ganze Welt rübergefahren sind. Im Text werden wir auch von Kittim hören oder den Kittäern, das ist Zypern. Und das war natürlich direkt die Insel gegenüber von der Küste, wo die Phönizier schon früh übergesetzt haben, wo auch Stadtkönigreiche entstanden sind und wo sie sehr intensive Handelsbeziehungen hatten. Aber es ist auch von Tarsis die Rede. Das ist eine Stadt ganz weit im Westen, in Spaniens Küsten. Bis dahin sind sie sozusagen vorgedrungen. Und das heißt, sie haben also ein weites Handelsnetz über das ganze Mittelmeer aufgebaut. Einerseits, wie gesagt, durch Handel, aber auch teilweise durch kriegerische Eroberungen, Stadtgründungen und so weiter. Und das, wisst ihr, das ist nichts Neues. Das ist heute genauso. Ja, das ist Globalisierung im Kleinen. Ja, und das ist das, was wir Menschen machen. Wir versuchen, ein Netzwerk zu bilden, um, ja, warum eigentlich? Um reich zu werden, um stark zu werden, um groß zu werden, um mächtig zu werden, um alles unter Kontrolle zu haben. Wir wollen die Herrschaft. Und wie kannst du die Herrschaft gewinnen? Das wissen die heute alle. Ja, kriegerische Mittel, ja. Na, du brauchst militärische Stärke. Aber du brauchst auch Know-how. Na? Und wenn du keine militärische Stärke hast, dann kannst du es vielleicht durch Know-how machen. So macht's Deutschland. Ne? Und vor allen Dingen durch Wirtschaft. Na? Wirtschaftsinteressen. Du musst deine Handelsgüter über diese ganze Welt verteilen. Das ist der Weg. Wie du reich wirst, wie du stark wirst, wie du mächtig wirst. Du machst Leute von dir abhängig. Das ist das Wesen der gefallenen Menschheit. Da sind wir alle ein Teil von. Mittendrin in diesem System. Und Tyros steht hier für diese reiche, mächtige Handelsstadt am Meer. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, da sehen wir einige Parallelen dann später auch zu prophetischen Aussprüchen, die Johannes von Jesus empfangen hat in der Offenbarung. Offenbarung 18. Dort wird sozusagen als Codewort Babylon genommen. In Offenbarung 18 geht es aber vor allen Dingen um dieses Wirtschaftssystem. Dieses System, wo es darum geht, Macht und Geld anzuhäufen, groß und mächtig zu werden. Und das System funktioniert nach diesem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. No? Ich gebe dir und du gibst mir und wir beide haben unseren Vorteil davon. Win-win-Situation, das ist das, was wir suchen. Aber Gott hat da so seine ganz eigene Meinung drüber. Denn dieses System funktioniert vor allen Dingen gottlos. Ohne Gott. Denn das System funktioniert so, dass du immer versuchst, auch deine Konkurrenten auszustechen. Und auch mit unlauteren Mitteln. Du versuchst, dich durchzusetzen mit den Ellbogen. Du nimmst nicht Rücksicht. Du bist nicht bescheiden. Du bist nicht genügsam. Na, Gottes Wort lehrt uns das, ne? In 1. Timotheus 6. Wer reich werden will, der ist schon völlig auf dem falschen Dampfer, sagt Paulus mehr oder weniger. Du fällst in viele, viele Fallstricke, wenn du dieses Unternehmen startest. Nein, er sagt, die Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wenn du Gottesfurcht hast und genügsam bist, das ist ein großer Gewinn. Wenn du diesen Reichtum in deinem Herzen hast, mir reicht es, wenn ich was zu essen habe, wenn ich was anzuziehen habe, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe. Ja, das reicht mir. Super. Das ist wahrer Reichtum. Genügsam sein zu können. Aber das ist nicht das Prinzip von Tyros. Das ist nicht das Prinzip von Babylon. Sondern das Prinzip von Tyros ist mehr. Mehr. Noch größer. Noch mehr. Noch weiter. Noch stärker. Noch mächtiger. Na, wir kennen das aus dem ich gucke schon auch gerne mal Fußball oder so. Ne? Was sollen sie sein, die Fußballer? Gierig. Erfolgshungrig. Na? Wisst ihr, solange das nur ein Spielchen ist, ist das alles harmlos. Nur beim Fußball ist es auch kein Spiel mehr. Ne? Das ist auch ein ganz ekliges Geschäft. Es gehört mit zum System Tyrus. Ausspruch über Tyrus. Was sagt Gott denn dazu? Heult ihr Schiffe von Tarsis. Denn es ist verwüstet, ohne Haus. Beim Heimkommen aus dem Land Kittim, also Zypern, ist es ihnen kund geworden. Also sie waren gerade auf Schiffsreise, Handelsreise mal wieder und kommen zurück. Und da es ja kein Handy oder kein was weiß ich gibt, kein Nachrichtendienst, ne, erkennen sie es halt erst, als sie wieder zurückgekommen sind. Ne. Wehklagt ihr Bewohner der Küste, Kaufmann von Sidon, der über das Meer fuhr. Sie haben dich angefüllt und über gewaltige Wasser. Die Saat des Schihor, die Ernte des Nil, war ihr Ertrag. Also von Ägypten haben sie Getreide geholt. Und sie war der Handelsgewinn der Nationen. Sei beschämt, Sidon, denn das Meer spricht, das Meer deine Zuflucht. Ich habe keine Wehen gehabt und nicht geboren und keine jungen Männer großgezogen noch Jungfrauen auferzogen. Sobald die Nachricht nach Ägypten kommt, werden sie sich winden, wie bei der Nachricht von Tyrus. Fahrt hinüber nach Tarsis, heult ihr Bewohner der Küste. Ist das eure ausgelassene Stadt, deren Ursprung in den Tagen der Urzeit liegt, deren Füße sie hintragen, in der Ferne als Fremde zu wohnen? Hier spricht Jesaja, spricht Gott über dieses, ja, man wusste gar nicht genau, und bis heute weiß man nicht genau, wann ist eigentlich Tyrus entstanden. Man kann das gar nicht geschichtlich genau nachverfolgen, wann Tyrus gegründet wurde. Aber auch diese Tatsache, dass sie überall Siedlungen gegründet haben, wird hier aufgegriffen. Ein mächtiges Volk. Aber Gott spricht das Gericht über sie aus. Und alle die, die mit ihr verbunden waren, alle die, die von ihren, von der Handel, von ihrer Handelsmacht profitiert haben, sie heulen. Sie sind zutiefst erschüttert mit dieses Gericht. Wer hat dies beschlossen über Tyrus? Die Kronenspenderin, na, die Königsmacher, deren Kaufleute, Oberste, deren Händler, die Geehrten der Erde waren. Der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Um den Hochmut aller Herrlichkeit zu entweihen, um alle Geehrten der Erde verächtlich zu machen. Das steht hier im Mittelpunkt dieses Abschnittes von Vers 1 bis 14. Wo kommt das her? Wo kommt dieses Gericht her? Wo kommt plötzlich dieser Zusammenbruch her? Gott zeigt es durch Jesaja. Es ist Gott selbst, der das beschlossen hat. Und es geht um das Gericht über den Hochmut aller Herrlichkeit. Das, was wir bei Jesaja schon oft gesehen haben, angefangen von Kapitel 2, Vers 11, eins der wichtigen und wesentlichen Themen im Jesaja ist das Gericht. Das Gericht Gottes über den menschlichen Stolz, über den menschlichen Hochmut, der sich eben auch zeigt, in der Macht der Händler, in der Macht der Wirtschaft, in der Macht der Ökonomie. Bearbeitet dein Land, wie man es am Nil tut, Tochter Tarsis. Also die Leute da in Spanien, die können nicht mehr vom Handel leben, weil Tyrus gerichtet worden ist. Sie müssen jetzt selber ihr Getreide anbauen. Können sie es nicht mehr liefern lassen? Kennen wir das nicht, diese ganze Diskussion um, ja, jetzt müssen wir doch irgendwie sehen, dass wir selber unsere Medikamente hier, ne, in Deutschland oder in der EU irgendwie herstellen, damit wir nicht abhängig sind. Ne? Aber wisst ihr, dieses ganze System ist so ausgearbeitet und ausgefeilt, da kommen wir nicht einfach mal so eben switch zurück. Es geht nicht. B- Bearbeite dein Land, wie man es am Nil tut, Tochter Tarsis. Es gibt keine Werft mehr. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, hat Königreiche in Beben versetzt. Der Herr hat gegen Kanaan aufgetragen, seine Bergfestungen zu zerstören. Und er sprach, du sollst nicht mehr jubeln, du geschändete Jungfrau, Tochter Sidon. Mache dich auf nach Kittim, fahre hinüber, auch dort wirst du keine Ruhe haben. Es hat viele Fluchtbewegungen ausgelöst, diese ganzen Belagerungen, die dann stattgefunden haben, nachdem Jesaja das geweissagt hat. Die Assyrer haben immer wieder versucht, haben Tyrus immer wieder bedrängt. Auch die Babylonier. Nebukadnezar hat die Stadt über 13 Jahre lang belagert, bis sie am Ende aufgegeben haben und tributpflichtig geworden sind gegenüber den Babyloniern. Und auch, wie gesagt, am Ende Alexander der Große, er hat diese Stadt tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht. Er hat die alten Geschichtsgelehrten schreiben davon, dass er, als er Tyrus eingenommen hat, Tausende gekreuzigt hat, dass er zigtausende in die Sklaverei verkauft hat. Und vorher hatten sie schon die ganzen Frauen und Kinder irgendwie in die Kolonien geschickt. Du sollst nicht mehr jubeln. Mache dich auf nach Kittim, fahre hinüber. Auch dort wirst du keine Ruhe haben. Siehe, das Land der Kittäer, dieses Volk gibt es nicht mehr. Assur hatte es für seine Schiffe bestimmt. Man hat Belagerungstürme gegen es errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu einem Trümmerhaufen gemacht. Heult, ihr Schiffe von Tarsis, denn eure Festung ist verwüstet. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus 70 Jahre vergessen sein, so lange wie die Lebenstage eines Königs wären. Am Ende von 70 Jahren aber wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt. Nimm die Zither, geh umher in der Stadt, vergessene Hure. Spiel so gut du kannst, sing Lied um Lied, dass man sich an dich erinnert. Also Gott hat schon einiges drauf. Und er kennt alles. Er kennt auch die verkommenen Lieder des Rotlichtviertels. Und selbst das greift er auf, um ihnen vor Augen zu führen, dass er der Herr der Geschichte ist. Und Vers 17. Denn es wird am Ende von 70 Jahren geschehen, da wird der Herr Tyrus wieder heimsuchen. Und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Was sagt Gott hier eigentlich? Er sagt, ja, es gibt diesen Zusammenbruch, aber nach einer Zeit, nach 70 Jahren, werden sie wieder hochkommen. Gott wird ihnen diese Gnade schenken, dass sie wieder hochkommen. Was machen sie, wenn sie wieder hochgekommen sind? Sie machen genauso weiter wie vorher. Genauso wie vorher. Und das kannst du wirklich in der Geschichte von Tyrus auch immer wieder sehen. Haben immer wieder auch Macht und Einfluss gewonnen als Händler nach diesen ganzen Eroberungen, von denen ich gesprochen habe. Wenn wir unser eigenes Land betrachten, Geschwister, ganz nüchtern. Wir haben vor 80 Jahren einen Riesenzusammenbruch gehabt. Selbstverschuldet. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir haben geglaubt, wir sind die Größten. Es gab einen, der uns das Glauben machen wollte. Wir sind die Größten. Wir sind die Stärksten. Wir sind die Besten. Wir haben es verdient. Das war die Botschaft. Und das hörst du doch gerne, ne? Ich bin der Beste, bin der Größte. Ja, wir haben es verdient, auf anderen rumzutrampeln und selber groß und stark zu werden. Ja, und die anderen sind die Bösen. Die Juden sind die Bösen. Wir müssen ihnen nur alles wegnehmen. Und dann sind wir groß und stark. Es ist so krass, ne, wenn du dich damit befasst. So viele junge Menschen in Deutschland, die es geglaubt haben. Die dieses andere Evangelium geglaubt haben und diesem anderen Führer gefolgt sind in sein tausendjähriges Reich. Das ist unsere Geschichte. Das ist Deutschland. Groß und stark und mächtig. Und was kam? Puff. Geh da ins neue Rathaus, guck dir das an. Was aus Hannover geworden ist. Total platt. Alles zerstört. Alles zerstört. Und nicht nur Hannover, ganz Deutschland. Alles zerstört. Hat Gott uns Gnade geschenkt? Hat er uns heimgesucht? Hat er uns nicht eine neue Chance gegeben? Was machen wir daraus? Wovon sind wir geleitet? Wovon sind wir getrieben? In unserem Land. Ich spreche über uns, über unser Land. Geschwister, dieses Land macht es wie Tyrus. Unser Land macht es wie Tyrus. Gott hat Gnade geschenkt, aber wir nutzen diese Gnade aus, um selber wieder groß und stark und mächtig zu werden, um uns zu behaupten unter den Völkern, um wer zu sein. Und ja, wir denken immer, ja, wir sind ja die Guten, ne? Aber wenn du genau hinschaust, wenn du tiefer gräbst, dann siehst du, dass vieles von dem, was wir an Wohlstand, an Macht, an Einfluss haben, auf dem Rücken von Schwächeren errungen ist. Und es ist ganz bestimmt nicht Folge unserer Gottesfurcht. Gott ist gnädig und barmherzig, aber Gott lässt sich auch nicht spotten. Und das sagt er hier. In Vers 18 sagt er, und ihr Handelsgewinn und ihr Hurenlohn wird dem Herrn heilig sein. Er wird nicht angehäuft und nicht aufbewahrt werden, sondern ihr Handelsgewinn wird für die sein, die vor dem Herrn wohnen, damit sie essen, bis sie satt sind und sich prächtig kleiden. All dieser Wohlstand, den sich Tyrus wieder neu erarbeitet, es wird auch wieder alles verloren gehen. Sie werden nichts für sich behalten können. Sondern Gott wird es ihnen wegnehmen und denen geben. Wisst ihr, und das ist das, was Gott verheißen hat. Selig. Selig sind die Armen, denn ihre ist das Reich Gottes. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nicht die, die sich mit den Ellbogen durchgesetzt haben. Du musst dir nur mal die ganzen, was weiß ich, diese ganzen Wirtschaftsphilosophien dir reinziehen. Du musst dich, ne, diese Erfolgscoaches, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen, du musst durchsetzungsfähig sein, du musst Ellbogen ausfahren, du musst dich präsentieren. Du musst dich gut präsentieren. Lernt ihr auch alle, wenn ihr, was weiß ich, Bewerbungsgespräch, ne? Du musst dich ja, ne, präsentieren können. Kennt ihr doch alles, oder? Die Sanftmütigen werden das Land erben. Das ist Gottes Weg. Und ja, das bedeutet, für alle die, die diesen Weg gehen, Jesus nachfolgen, wisst ihr, was das bedeutet? Ja, wir haben eine Menge Nachteile in dieser Welt. Wir gehören nicht zu den starken, mächtigen, erfolgreichen. So what? Wir haben unseren Herrn. Wir haben Jesus. Wir haben die Liebe Gottes. Über die letzte Zeit wird uns gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Warum? Weil dieses System alles durchdringt, diese Herzenskälte. Durchdringt alles. Ganze Gesellschaft. Die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe aber, was ist denn die Liebe? Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe geht eine Meile mehr mit. Die Liebe ist bereit, Verlust hinzunehmen. Die Liebe gibt sich selber hin und fragt nicht danach, was kriege ich dafür? Die Liebe sucht nicht die eigene Ehre, die eigene Stärke. Aber Gott sagt, es wird der Tag kommen, wo es anders wird. Da wird Gott alles wenden. Und davon spricht er jetzt in den kommenden Kapiteln. Wenn wir die kommenden Kapitel lesen, das ist wirklich, Jesaja hat wirklich einen weiten Blick. Gott gibt ihm einen unheimlich weiten Blick in die Zukunft. Und lass uns nochmal hier Kapitel 24 anfangen. Siehe, der Herr entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Siehe, Jesaja hat ein neues Gesicht, er hat eine neue Vision und er sieht etwas, was bezogen ist auf das, was noch kommen wird. Das ist noch nicht geschehen. Siehe, der Herr entleert die Erde. Man kann auch sagen, er verödet die Erde. Wir sehen diese Prozesse schon. Wir sehen das, was schon passiert. Die Zunahme, die Wüsten werden immer größer auf dieser Erde. Und was passiert? Die Bewohner werden zerstreut. Migrationsströme. Sehen wir das? Immer mehr. Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht zu seinem Herrn, wie der Magd zu ihrer Gebieterin, wie dem Käufer, so dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Borger, wie dem Schuldner, so seinem Gläubiger. Gott sagt hier, all das betrifft nicht nur das gemeine Volk. Nein, es trifft auch die, die eine hohe Position haben. Der Knecht, aber auch der Herr, den Herrn wird es treffen. Der Herr wird nicht verschont bleiben. Alle wird es treffen. Das normale Fußvolk, aber auch die religiösen Leiter und die einflussreichen, Mächtigen, die die Schulden machen und die anderen geliehen haben. Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Die geplünderte Erde, habt ihr da nicht ein Bild vor Augen? Eine geplünderte Erde. Wisst ihr, wir sind so dabei, wir reden so viel darüber. Wir reden so viel darüber. Aber was machen wir? Wisst ihr, das Bodenschätze, das ist das Ein und Alles, ne? Da sind Schätze im Boden, die brauchen wir alle so dringend, ne? Für all unsere großartige technologische Wirtschaft. Und was wird gemacht? Sie schachern und suchen und versuchen, Handelsabkommen zu machen und was weiß ich. Und Menschen, es wird über Menschenleben hinweggegangen, um sich zu bereichern. Es wird ausgeplündert. Und wir wissen das und wir reden darüber und sagen, oh, das ist ja nicht gut, das sollten wir ja nicht machen und wir sollten das ja auch alles gerecht machen und was weiß ich. Aber es ist nur Gerede. Es ist nur Gerede. Warum? Weil das Herz nicht richtig ist. Das Herz der Menschen ist nicht richtig. Es ist weit weg von Gott. Es fragt nicht nach Gott. Es sucht den eigenen Gewinn. Und was passiert? Gott gebraucht. Er lässt es einfach laufen. Das ist das Gericht Gottes. Er lässt es einfach laufen. Er muss gar nicht groß irgendwas tun. Nein, er lässt uns einfach machen. Und das ist so schlimm und so furchtbar, was wir dadurch anrichten auf dieser Erde. Denn der Herr hat dieses Wort geredet. Es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Lande. Wovon spricht das Wort hier? Von Dürre. Womit haben wir zu tun, Geschwister, in dieser Zeit, in dieser Welt? Wisst ihr, wir sind der Wasserplanet. Gott hat Wasser auf diese Erde gegeben. Warum? Weil Wasser Leben ist. Wasser ist notwendig für das Leben, so wie Gott es eingerichtet hat. Er hat so viel davon gegeben. Aber was haben wir überall an allen Ecken und Enden der Erde? Wasserknappheit. Wisst ihr, Gott hat am Anfang nach der Flut gesagt, es sollen kommen in regelmäßigem Wechsel Hitze und Kälte, Regen und trockene Zeiten. Ne? In Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wisst ihr, wovon Jesus redet? Von der Gnadenzeit, in der wir leben. Paulus hat darüber gesprochen. Apostelgeschichte 14, Vers 16, sagt er in seiner Predigt an Heiden, denen er da begegnet ist, an Griechen, die an Zeus glauben und die griechischen Götter. Und er sagt zu ihnen, Gott ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Manchmal sagen Leute, ja Gott, den Ungläubigen gegenüber tut Gott nichts Gutes. Das ist nicht die Wahrheit. Gott segnet die Nichtgläubigen reichlich. Und zwar auch als Zeugnis. Am Ende werden sie vor Gott stehen und sagen, ja, stimmt, wir sind so gesegnet worden. Obwohl wir so verblendet waren in unserem Unglauben, in unserem Aberglauben, in unserem falschen Glauben, den Dämonen, denen wir nachgefolgt sind, die haben uns nichts Gutes gegeben. Alles Gute kam von dir, Gott. Er hat so viel Gutes getan und hat den Himmel, euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Wisst ihr, Gott ist es. Und das wissen tatsächlich, teilweise heute noch, wissen das Landwirte. Wisst ihr auch, es gibt auch manche Sportler, die diesen ganzen Rummel nicht im Herzen nicht mitmachen, weil sie wissen, sie brauchen so viele Sportler, die irgendwelche Talismane oder irgendwas, wisst ihr, die wissen, es liegt nicht in unserer Kraft, in unserer Macht. Sie tun alles dafür, für den Erfolg, aber wissen am Ende, bei allem Machen und Tun, bei allem, wie ich mich auch anstrenge, ich schaffe es nicht. Ich brauche irgendwie noch eine zusätzliche Hilfe, eine geistliche Hilfe. Und so manche Sportler, es gab Zeiten, da sind wirklich immer wieder Leute zum Glauben gekommen. In den Trainings, in den Umkleidekabinen haben sie Bibel gelesen. Das ist heute nicht mehr so. Es gab eine Zeit, da kamen ein paar Geschwister aus Brasilien, ein paar Brüder aus Brasilien rüber, die haben das Evangelium hier nach Deutschland gebracht, in die Sportvereine, wisst ihr? Die haben Jesus die Ehre gegeben und haben ihn gesucht. Und bei den Landwirten auch, ne? Früher waren Landwirte oft sehr gläubige Menschen, weil sie wussten, der Regen, das ist etwas, was Gott gibt. Da muss ich Respekt und Achtung vor Gott haben und ihn suchen und ihn bitten darum. Wir wussten, dass sie abhängig sind von Gott. nicht von einem bestimmten Weltsystem. Ich brauche den richtigen Dünger. Was weiß ich, ich brauche die richtige Technologie. Dann werde ich ein großer Bauer werden und reiche große Scheunen bauen. Na? Der gottesfürchtige Bauer weiß, ich brauche Gott, denn er gibt den Regen. Aber es kommt die Zeit, wo Gott den Regen nicht mehr sendet, wo die Zeit der Gnade vorbei ist, wo das Gericht Gottes über diese Welt hineinkommt. Das ist das Gericht, wovon Jesus spricht, wovon auch in der Offenbarung die Rede ist, der Tag des Herrn, wo die Bedrängnis, die Zeit der Bedrängnis kommt, wo das Gericht Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Und das wird alle betreffen, die Großen und die Kleinen. Da wird keiner ausgenommen sein. Da kannst du dich nicht freikaufen. Und die Erde ist entweiht worden und unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Hier zeigt Gott auf, was ist denn die Ursache dafür, dass all dieses Elend, all dieses Unglück über diese Erde kommt. Und es ist nicht zuerst die Sünde gegen die Gesetze der Natur, sondern es ist unsere Sünde gegenüber unserem Schöpfer, dass wir unseren Schöpfer außer Acht lassen. Wisst ihr, der ewige Bund, ich glaube, dass Gott sich hier bezieht auf das, was am Anfang war, dass er die Erde geschaffen hat und uns Menschen als sein Ebenbild und uns diese Erde anvertraut hat, dass wir sie bebauen und bewahren in Einheit mit unserem Schöpfer. Und Adam hat schon diesen Bund übertreten und wir alle sind da Kinder Adams und Evas. Und das, wodurch wir zurückkommen in diesen ewigen Bund, ist Christus. Er sagt, dies ist mein Blut, was für euch vergossen wurde. Es ist das Blut des neuen Bundes. Durch diesen kommst du wieder zurück in diesen ewigen Bund. Du wirst wieder Kind Gottes, so wie Adam und Eva am Anfang geschaffen wurden. Sie wurden als Kinder Gottes geschaffen. Mit ihrem Papa in dieser wunderbaren Welt, die er sehr gut geschaffen hat, zu leben. Aber jetzt ist es so, die Menschen haben den ewigen Bund ungültig gemacht. Und wie kannst du den ewigen Bund ungültig machen? Indem du dich abwendest vom Vertrauen in Gott und dem Selbstvertrauen oder dem Vertrauen in andere geistliche Mächte zuwendest. Und dann übertrittst du all die Ordnung und die Gesetze und du bist orientierungslos. Wir sind so orientierungslos. Was ist jetzt nochmal Mann? Was ist nochmal Frau? Keine Ahnung. Entscheide du. Dieses Jahr so, nächstes Jahr so, okay, mach mal. Wie crazy ist denn das? Aber das ist Ausdruck einer Haltlosigkeit, einer Orientierungslosigkeit, wir haben keine Grundlage mehr, wenn wir uns von Gott abwenden. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen, die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenig Menschen bleiben übrig. Und das ist interessant. Im Moment sprechen wir von Überbevölkerung, okay? 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, ob die Zahl schon erreicht wurde oder Gott kennt jeden Einzelnen. Er hat sogar die Haare auf den Kopf eines jeden Menschen gezählt. Er kennt auch die Zahl der Menschen heute. Aber wisst ihr, das Gericht, was kommen wird, lass uns das mal ganz kurz aufschlagen in der Offenbarung. Mach nicht mehr lange, Geschwister, keine Angst. Offenbarung, ich habe das nur gelesen und mich hat das echt auch nochmal, ganz schön, soll ich sagen, umgehauen, das nochmal zu lesen. Offenbarung 6. Das Lamm öffnet die sieben Siegel. Und das bedeutet, diese letzte Zeit des Gerichtes kommt über die Erde. Und was kommt da? Wir nehmen nur Ausschnitte hier jetzt. Zum Beispiel in Vers 4. Es zog aus, beim zweiten Siegel, ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also wir erledigen vieles von diesem, dass die Menschen wenig werden auf der Erde, selber. Dann in das vierte Siegel, Vers 7, beziehungsweise Vers 8. Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm, und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. In wenigen Monaten werden 2 Milliarden Menschen sterben. Auf einen Schlag. Ist das vorstellbar? Ich kann es mir vorstellen. Und ich sage mal, das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das bestärkt uns vielleicht sogar darin, dass wir uns das vorstellen können. Eine solche, die vielleicht dieselben Spreader-Wirkung hat wie Corona über diese Erde, die aber gleichzeitig die massive Auswirkungen wie Ebola hat. Stell dir das mal vor. Die Pest damals. Sind wir davor gefeit? Können wir sagen, ja, das haben wir alles unter Kontrolle. Wir haben doch hochentwickelte Medizin. Wir schaffen das. Gott sagt, nein, es wird kommen. Das wird kommen. Das Gericht wird kommen über diese Erde. Und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 10. Nach den sieben Siegeln kommen hier die sieben Posaunen. Die dritte Posaune, Vers 10. Es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennt wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme auf die Wasserquellen, und der Name des Sternes heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Vergiftetes Wasser. Viele Menschen starben. Hier wird nicht gesagt, wie viele, aber viele. Kapitel 9, Vers 15. Und die vier Engel wurden losgebunden, das ist jetzt die sechste Posaune, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Nochmal ein Drittel weg. Da sind wir dann schon bei, was weiß ich, also 4 Milliarden, eigentlich weniger, noch weniger. Da haben wir schon mehr als die Hälfte weg. Die Menschen, wenig Menschen werden übrig bleiben, heißt das hier. Das kannst du tatsächlich wortwörtlich nehmen, wenn du die Offenbarung liest. Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das Gericht Gottes kommt über diese Erde, und die Menschen, wird uns hier gesagt, sind nicht bereit umzukehren. Und die wenigen, die tatsächlich in dieser Zeit noch umkehren werden, die werden auch getötet durch den Antichristen, der kommen wird und die Regentschaft vom Satan über diese Erde übernehmen wird. Und jeder, der das Bild des Tieres nicht annimmt, wird getötet werden. die werden so ein krasses System haben. Wir, ein Stück weit sehen wir das ja schon, kriegen wir das ja schon mit, wenn du an China denkst, ne? Der gläserne Mensch. Die wissen von jedem Einzelnen, wo er steht, soweit sie das schon entwickelt haben. Aber es wird ein System sein, wo sie wissen werden, wer nicht bereit ist, dem Satan sich zu beugen, dem Antichristen sich zu beugen, und er wird getötet werden. Die Menschen werden wenig werden. Und die, die dann noch da sind, sie werden nicht Buße tun aufgrund des Gerichts, was über sie kommt. Sie werden dabei bleiben bei ihrem Lebensstil. Sie werden dabei bleiben bei ihren Götzen und nicht dem wahren, lebendigen Gott anbeten, annehmen. Wenn wir zurückgehen hier in Vers Kapitel 24 von Jesaja, Vers 7, es vertrocknet der Most, es welkt der Weinstock, es seufzen alle, die frohen Herzens waren. Ins Stocken geraten ist die Freude der Tamburine, der Lärm der Ausgelassenen hat aufgehört, es stockt die Freude der Zither. Wisst ihr, die Party machen und sagen, ja, wir machen Party und auch in der Hölle wird die größte Party sein, ne, lass uns, ne. Nein, die Party hört auf. Party ist zu Ende. Keine Party mehr. Man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang. Bitter schmeckt der Rauschtrank denen, die ihn trinken. Zertrümmert ist die öde Stadt, verschlossen jedes Haus, sodass niemand hereinkommt. Klagegeschrei um den Wein hallt auf den Straßen. Untergegangen ist alle Festfreude, verschwunden die Freude der Erde. In der Stadt ist nur Verwüstung übrig geblieben und das Tor wird zu Trümmern zerschlagen. Denn so wird es geschehen. Mitten auf der Erde, mitten unter den Völkern, wie beim Abschlagen der Oliven, wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Wer ist das? Die Sanftmütigen. Diejenigen, die nicht unter dieses Gericht fallen. Diejenigen, die von Gott bewahrt werden vor diesem Gericht, was über die Erde kommt. Wisst ihr, diese Dinge, die sich andeuten, die schon da sind, die schon sichtbar werden, die Zeichen der Zeit, das, was sich schon ankündigt, es ist ein Warnzeichen. Das ist noch nicht das, was hier in Jesaja geschrieben ist, was wir in der Offenbarung gelesen haben. Das ist noch nicht jetzt hier. Wir leben noch in der Zeit der Gnade, aber es kommt und die Zeichen zeigen es, die Zeichen machen dir deutlich, es ist ernst. Es ist kein Spiel, dieses Leben, diese Welt ist kein Spiel. Das, was Gott hier verkündet, das ist kein Witz. Er meint es ernst. Aber wisst ihr, es gibt eine Möglichkeit, wie du dem Ganzen entfliehen kannst, indem du dein Herz öffnest für den Retter, für den König, der kommt, der kommen wird, um alles in Ordnung zu bringen. Das lesen wir am Ende des Kapitels, werden wir heute nicht machen, aber da werden wir dann das Reich Gottes kommen sehen. Nach dieser Zeit des Gerichtes über die Erde wird das Reich Gottes auf diese Erde kommen. Gott wird alles in Ordnung bringen. Und Gott wird diese Erde zu einem Ort machen, der wunderbar ist, so wie es am Anfang geschaffen wurde. Die Frage ist, gehörst du zu denen, die schon jubeln mittendrin im Gericht über diese Erde, weil sie wissen, dass das Ende dieses furchtbaren Systems ist. Weil sie wissen, dass jetzt bald dieser Moment kommt, wo die Erde neu wird, wo Gott regieren wird, wo Gottes Reich kommt. Bist du einer derjenigen, der die Herrschaft Gottes schon in sich trägt? Dann kannst du mit ihnen jubeln über dieses Gericht. Es klingt alles so grausam, es klingt alles so heftig, wisst ihr? Aber für die Kinder Gottes ist es ein Grund zum Jubeln. Wisst ihr warum? Weil die Herrschaft des Königs der Finsternis endlich endet über diese Erde. Und wir werden es nicht erleben, wisst ihr? Gott sagt, ich werde euch zu mir nehmen. Jesus sagt, ich werde euch zu mir nehmen. Jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Über die Hoheit des Herrn jauchzen sie vom Meer her. Darum gebt dem Herrn Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Vom Ende der Erde hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Das ist das, was wir jetzt schon tun. Wir loben und preisen ihn, der kommen wird, der alles zurechtbringen wird. Da sagte ich, ich vergehe, wehe mir, Räuber rauben und räuberisch raubend rauben sie, Grauen und Grube und Garn über dich, Bewohner der Erde. Und es geschieht, wer vor der Stimme des Grauens flieht, fällt in die Grube, und wer aus der Grube heraufsteigt, wird im Garten gefangen. Denn die Fenster in der Höhe tun sich auf und es erbeben die Grundfesten der Erde. Bersten zerbürst die Erde, brechen zerbricht die Erde, wankend wankt die Erde, taumelnd taumelt die Erde wie ein Betrunkener und schwankt hin und her wie eine Nachthütte. Und schwer lastet auf ihr Treuebruch. Sie fällt und steht nicht wieder auf. In Offenbarung 16, Vers 18 wird uns von einem Erdbeben dann berichtet, am Schluss dieser Gerichtszeit, dass es noch nie in dieser Schwere gab. Da sind die Erdbeben, was weiß ich, in Haiti oder na, der Tsunami, wenn ihr euch erinnern könnt, 2004 oder wann war das? Das ist ein Witz. Und Jesaja sieht das und er sagt, boah, das ist so krass. Und da wird keiner entrinnen. Und wer dem einen Gericht entrinnt, der kommt in das nächste Gericht. Aber was sagt Gott uns durch Paulus in 1. Thessalonich 5? Wenn ihr das lesen wollt, lest es euch in Ruhe durch. Das ist wirklich Hoffnung hier. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 fängt es an. Es wird von der Entrückung der Gemeinde gesprochen. Der Herr, er wird uns herausreißen, zu sich ziehen, in Wolken ihm entgegen. Und dann sagt er in Vers Kapitel 5, wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt ist, aber wir haben offene Augen, wir leben im Licht, wir wandeln im Licht, wir erkennen, es ist nahe dran. Und dann sagt er in Vers 9, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Er will nicht, dass wir mittendrin im Gericht, wie bei Lot, Abraham betet, willst du denn den Gerechten mit dem Ungerechten zusammenrichten? Das kann doch nicht sein, Gott. Wenn du 50 Gerechte findest in der Stadt, wirst du die Stadt verschonen? Er sagt, ja, ich werde die Stadt verschonen. Wenn du 10 Gerechte findest, wirst du die Stadt verschonen? Ja, ich werde die Stadt verschonen. Und dann ist er gekommen und hat Sodom gerichtet, weil nicht 10 Gerechte gefunden wurden in der Stadt. Aber was hat er gemacht mit Lot? Hat ihn an der Hand gegriffen und rausgerissen aus dieser Stadt. Damit er nicht in das Gericht über die Stadt Sodom mittendrin ist. Er hat ihn rausgerissen. Mit seinen Töchtern, mit seiner Frau. Seine Frau hat sich umgeschaut. Ihr Herz hing an Sodom. Und das war ihr Untergang. Jesus spricht davon. Er sagt, ja, das wird so sein. Wie zu Zeiten Lots. Und deswegen ist es so wichtig, halt dein Herz rein. Halt dein Herz ausgerichtet auf Jesus in dieser Zeit. Wir wissen nicht, wann der Tag kommt. Und dann wird er uns rausreißen aus dieser Welt und seinen Zorn ausgießen über diese Erde. Auf diese Weise, wie wir es in Jesaja lesen. Wir werden uns freuen. Aber die, die hier bleiben, für die wird's furchtbar. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute den Tag nutzen, heute die Zeit nutzen, die da ist, um Menschen zu gewinnen für Christus. Dass sie auch all diesem entfliehen, dass sie dem Tag des Zorns entfliehen. Und Lot hat es versucht, ne? Er hat die Schwiegersöhne, ne? die seine Töchter heiraten sollten, er hat sie bekniet, er hat gesagt, kommt doch mit raus aus der Stadt. Die Stadt wird gerichtet, sie haben ihn ausgelacht. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Aber wer in seinem Hochmut festhängt an der Sünde, den wird Gott nicht gewaltsam davon trennen. Es ist nur seine Liebe, die wirbt, die zieht. Er wird es nicht gewaltsam tun. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um den Zorn, der über unserem selbstgerechten, hochmütigen Leben kommt, um uns davor zu retten. Dafür bist du gestorben am Kreuz von Golgatha, auf furchtbare Weise, Herr. Du sagst in deinem Wort, der Sünde Lohn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das blüht uns allen. Aber danke, Herr, dass wir gerettet sind durch dich, Herr, und dass wir mit Hoffnung durch unser Leben gehen können. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Herr, hilf du uns aber auch, unsere Herzen reinzuhalten vor dem Denken dieser Welt, vor dem Hochmut dieser Welt. Unser alter Mensch ist gekreuzigt mit Christus. Wir leben dieses neue Leben mit dir, Jesus, als die Armen und die Sanftmütigen in dieser Welt, in der Nachfolge, dem, der von Herzen demütig ist und sanftmütig, folgen wir. Diesem König dienen wir. Von seiner Liebe wollen wir erfüllt sein, von deiner Liebe, Jesus. Und beten, dass du uns wirklich wach machst, Herr. Dass wir angesichts all dessen, was passiert, nicht die Orientierung verlieren. Diese Dinge sind von dir, Herr. Sie sind Anzeichen des Gerichtes über diese Welt. Sie sollen uns wach machen, dass es ernst ist, dass die Zeit nahe ist. Und es soll Menschen wachrütteln, dass sie umkehren zu dem lebendigen Gott, solange noch Gnadenzeit ist, Herr. Preisen dich und danken dir, dass du mit uns bist, Herr. Amen.